Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Szefanowske. Was ist die Aufgabe des Jüdischen Museums in Berlin? Soll das Haus ein quasi neutrales Forum bieten, um auch über Israel kritische Fragen zu diskutieren? Oder soll es das nicht? Darüber ist im Frühsommer viel diskutiert und gestritten worden und am Ende ist der Direktor des Museums, Peter Schäfer, zurückgetreten. Gestern Abend wurde nun seine Nachfolgerin benannt, dazu gleich mehr. Außerdem berichten wir aus Berlin über eine Ausstellung historischer Filmplakate, die von den Nationalsozialisten in einem Salzbergwerk versteckt und erst Mitte der 80er Jahre wiedergefunden wurden. In New York ist eine Neufassung des ersten Stücks von Pulitzer-Preisträger Toni Kuschner auf die Bühne gekommen und heute vor 60 Jahren wurde in Karlsruhe die Wanderausstellung Ungesühnte Nazi-Justiz eröffnet, eine Ausstellung, die bedeutend war für die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit. Seit gestern Abend ist also klar, wer die neue Direktorin des Jüdischen Museums Berlin wird. Die niederländische Kuratorin und Museumsmanagerin Hetty Berch übernimmt im April nächsten Jahres die Spitze dieses Museums zur deutsch-jüdischen Geschichte. Der Stiftungsrat des Museums hat die 58-Jährige einstimmig zur Nachfolgerin von Peter Schäfer berufen. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Mit Hetty Berch wird es am Jüdischen Museum in Berlin keinen radikalen Kurswechsel geben, trotz eines wichtigen Unterschieds. Die 58-jährige Kulturmanagerin aus Amsterdam gehört, anders als ihr Vorgänger Peter Schäfer, zur jüdischen Gemeinde. Seit 2002 ist sie in Amsterdam als Chefkuratorin des jüdischen Kulturviertels tätig. Dazu gehören das Jüdische Historische Museum, das Kindermuseum, die Portugiesische Synagoge und das Nationale Holocaustmuseum. Auch die Hollandsche Schaubürg, eine Gedenkstätte zur Erinnerung an die Deportation von Juden in die deutschen Konzentrationslager, gehörte bisher zu ihrem Verantwortungsbereich. Hetty Berch will die Verbindung herstellen zwischen der jüdischen Kultur und ihrem Umfeld. Schon im Jahr 2010 sagte sie zum Konzept einer Ausstellung in Amsterdam:
Laten wir auch Menschen an het Wort, Joden vandaag, die vertellen, was für hun de Betekenis ist.
Wir lassen Menschen zu Wort kommen, Juden von heute, die erzählen, was ihnen das Judentum bedeutet. Auf diese Weise wollen wir eine Brücke zum Besucher schlagen, damit er selbst darin Dinge wiedererkennen kann, auch wenn er überhaupt nicht jüdisch ist oder zu einer anderen Minderheit gehört oder einen niederländischen Hintergrund hat. Wir versuchen, eine Brücke zu schlagen, um Menschen selbst das Wort zu geben.
Sie wünsche sich ein Museum, das wirklich in die Stadt hineinwirkt, sagt der Rechtsanwalt Peter Raue, der Hetty Berch kennt. Er war im Stiftungsrat des Jüdischen Museums an der Entscheidung beteiligt. Peter Raue sagte im Deutschlandfunk Kultur:
Ganz klar, dieses Haus muss ein Haus der offenen Diskussion sein. Wir müssen in diesem Haus Diskussionen zulassen, auch mit Menschen und Meinungen, die wir nicht ertragen.
Was unterscheidet dann Hetty Berchs Ansatz von dem ihres umstrittenen Vorgängers Peter Schäfer? Ihre jahrzehntelange Erfahrung als Kulturmanagerin. Peter Schäfer war im Juni dieses Jahres nach 5 Jahren vom Amt des Direktors zurückgetreten. Im März hatte er den iranischen Kulturattaché im Jüdischen Museum empfangen. Zuvor hatte der israelische Ministerpräsident Netanyahu die Jerusalem-Ausstellung des Museums als anti-israelisch kritisiert. Schließlich hatte die Pressesprecherin auf dem Twitter-Kanal des Museums auf einen Artikel in der Taz verwiesen. Darin kritisierten jüdische und israelische Wissenschaftler den Bundestag, der die BDS-Bewegung als antisemitisch eingeschätzt hatte. Damit erregte Schäfer scharfe öffentliche Kritik und musste sein Amt aufgeben. Der Publizist Carsten Dippel zeigte im Deutschlandfunk Verständnis für die Kritik.
Ich glaube nicht, dass Peter Schäfer selbst, ich glaube auch nicht einmal, dass das Jüdische Museum sich zum Wortführer für die BDS-Kampagne machen würde. Aber bei so einem hochsensiblen Thema einen solchen Tweet abzusetzen, das ist mindestens unglücklich. Das ist schon auch die Frage, wie ist es passiert und warum muss das Jüdische Museum sich zu dieser Sache überhaupt äußern?
Peter Schäfer scheiterte, weil ihm das diplomatische Geschick bei der Führung des Museums fehlte. Fachlich genoss er höchstes Ansehen als Judaist und insbesondere als Talmudgelehrter, als katholischer Christ, der auf der Suche nach dem lebendigen Judentum war. Schäfer begreift das Judentum als weltoffene, dialogoffene Religion.
Judentum lebt immer in einer Umwelt und natürlich über viele Strecken einer christlichen Umwelt. Und insofern muss diese Interaktion des Judentums, mit seiner Umwelt, der Umwelt mit dem Judentum, in der Wissenschaft, aber übrigens auch zum Beispiel in einem Museum, sehr stark herausgearbeitet werden.
Im Land der Shoah aber sind die Empfindlichkeiten groß. Wie weit der Dialog des Judentums mit seiner Umwelt reichen kann, das ist in Deutschland, in Berlin, besonders umstritten. Für Hetty Berch, die jüdische Niederländerin, ist diese besonders empfindliche deutsche Umgebung Neuland. Sie kommt am 1. April nach Berlin und kann sicher sein, dass die Berliner Öffentlichkeit neugierig auf sie blicken wird.
Sebastian Engelbrecht war das über die neue Direktorin des Jüdischen Museums Berlin, Hetty Berch. Heute vor 60 Jahren, da ist in Karlsruhe, also am Sitz von Bundesgerichtshof und Bundesverfassungsgericht, eine Wanderausstellung eröffnet worden, die sich mit Justizverbrechen in der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt hat. Die Ausstellung Ungesühnte Nazi-Justiz zeigte Dokumente zu Strafverfahren und Todesurteilen und zu Nachkriegskarrieren der beteiligten Richter und Staatsanwälte. Die Ausstellung wurde bis zum Februar 1962 in 10 bundesdeutschen Städten und einigen ausländischen Unistädten gezeigt. Veranstalter waren studentische Gruppen, meist Mitglieder des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds SDS, und Hauptautor war der Wien-Westberliner Student Reinhard Strecker. Finanziert wurde die Ausstellung nur aus Privatspenden. Sie war sehr einfach gehalten. Oft konnte sie auch nur in Privaträumen stattfinden. Und trotzdem hat diese Ausstellung damals eine große öffentliche Wirkung gehabt. In Karlsruhe gibt es heute Abend zum Jahrestag einen Vortrag und eine Podiumsdiskussion. Frage an den Historiker Norbert Frey. Warum hatte denn diese Ausstellung eine solche Wirkung? Hat sie den Nerv der Zeit getroffen?
Genau das. Die Ausstellung kam zum richtigen Zeitpunkt in dem Sinne, dass sich in der Gesellschaft doch eine Unzufriedenheit, ein merkwürdiges, klammes Gefühl über das, was die Vergangenheitspolitik der 50er Jahre gewesen ist, breit zu machen begann. Und sie kam zu einem Zeitpunkt, wo schon seit einigen Jahren von Seiten der DDR massive Angriffe auf die westdeutschen Eliten und insbesondere eben auch auf die Justiz gekommen waren. Und eine ganze Weile lang konnte man das in Zeiten des Kalten Krieges als kommunistische Propaganda abtun. Aber nun kamen diese jungen Leute mit Dokumentenmaterial daher und haben, wie Sie schon sagten, das aus eigenen Mitteln in relativ einfacher Form präsentiert. Und das verfehlte dann jedenfalls über die nächsten Monate und Jahre hinaus dann seine Wirkung doch nicht. Wichtig war auch, dass an einem bestimmten Punkt der Generalbundesanwalt sich diese Dokumente von Reinhard Strecker und seiner Gruppe zeigen ließ und anerkennen musste, nein, das ist nicht einfach kommunistische Propaganda, das sind keine Fake Documents, würde man heute sagen, sondern das ist tatsächlich reales Material, was zeigt, wie hochgradig die Justiz sozusagen sich zum Büttel der Nationalsozialisten gemacht hatte. Und insofern ist das eben auch an einem Moment und zu einem Zeitpunkt, wo sich das Nachdenken über die NS-Vergangenheit geradezu ändern begann.
Wie ist denn Reinhard Strecker an die Dokumente damals gekommen, die er präsentierte?
Die Dokumente lagen in Ostberlin und das war ja auch der Ansatzpunkt für die Apologeten im Westen zu sagen, das ist alles DDR-Material. Aber in Wirklichkeit war es eben Material, vor allem auch aus dem Reichsjustizministerium. Und diese Materialien waren in der Hand der Ostberliner. Und insofern, er ist einfach dorthin gefahren und hat sich das Material geben lassen. Es ist auch Material aus anderen Ländern noch eingeflossen. Also mit anderen Worten, die jungen Leute der SDS, die haben einfach wirklich nachgefragt und haben sich nicht länger abspeisen lassen mit dieser Vorstellung, das sei alles kommunistische Propaganda.
War denn die Aussage dieser Ausstellung im Grunde, die Verbrecher der NS-Justiz sind die Richter und Staatsanwälte von heute?
Ja, es ist in der Tat auch einer der Punkte gewesen, an dem die DDR am klarsten darauf verweisen konnte, dass während in der DDR ein ziemlich radikaler Bruch, was das Justizsystem gemacht worden war, auf der anderen Seite in der Bundesrepublik die personalpolitische Kontinuität in der Justiz besonders groß gewesen ist. Das ist natürlich von Seiten der DDR mit dem Argument verbunden worden, dass diese Blutrichter, wie in der Propaganda es hieß, in Adenauers Diensten, dass die jetzt auch in der Bundesrepublik NS-Recht sprechen würden. Davon konnte natürlich nicht die Rede sein. Die haben sich angepasst. Die haben sich versucht wegzuducken und jetzt sozusagen Richter in der Demokratie zu sein, so gut sie es eben konnten und verstanden. Aber das Skandalon, dass es diese Kontinuität gab, dass diese Justizverbrechen nicht bearbeitet und nicht geahndet worden waren, das blieb ja.
Welche Folgen hatte denn dann diese Ausstellung?
Die Ausstellung gehört zu einer Reihe von Faktoren, die dann dazu führen, dass Anfang der 60er Jahre doch so etwas einsetzt wie ein kritischeres Nachdenken und die Forderung nach einer kritischen Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit und was diese Vergangenheit eigentlich auch in der Gegenwart noch bedeutet. Dazu gehört dann 1961 der Eichmann-Prozess in Jerusalem, der natürlich auch die Deutschen aufwühlt. Und es gehört dann vor allem aber dazu der von Fritz Bauer in angesetzte Frankfurter Auschwitz-Prozess 1963 bis 1965. Mit anderen Worten, das alles ist in der Kontinuität dessen, was da so Ende der 50er Jahre aufbricht.
Also im Grunde markiert die Ausstellung auch einen Wendepunkt in der Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit in Deutschland.
Man kann sagen, dass diese Ausstellung Teil eines größeren Wendepunktes ist. Im Moment, in dem sie begonnen hat, war sie noch nicht so bedeutend, aber ihre Bedeutsamkeit ist gewissermaßen auch im Nachhinein immer klarer geworden, dass sie etwas markiert an einer Neuorientierung, insbesondere in der jungen Generation.
Heute vor 60 Jahren ist die Wanderausstellung Ungesühnte Nazi-Justiz in Karlsruhe eröffnet worden. Das war der Historiker Norbert Frey. Den Namen Toni Kuschner bringt man heute oft mit Steven Spielberg in Verbindung. Kuschner hat nämlich für mehrere Spielberg-Filme die Drehbücher geschrieben. Auch für das Remake der West Side Story, das vor Weihnachten noch bei uns in die Kinos kommt. In den 90er Jahren war Toni Kuschner vor allem als Theaterautor bekannt. Für das Stück Angels in America bekam er den Pulitzer-Preis und im vergangenen Jahr wurde dieses Werk mit großem Erfolg wieder am Broadway aufgeführt. Jetzt hat sich das Public Theater das allererste Stück von Toni Kuschner vorgenommen, A Bright Room Called Day. Andreas Roberts mit Einzelheiten.
Eins muss man Toni Kuschner lassen, er hat Sinn für Humor. Lässt er doch in der aktuellen Neubearbeitung seines Stückes A Bright Room Called Day den Autor, also quasi sich selbst, auftreten und mit einer anderen Figur, die sich nie so ganz im Stück zu Hause gefühlt hat, diskutieren, warum die ursprüngliche Fassung nicht richtig funktioniert hat. Das ist erstens urkomisch und zweitens gibt es Kuschner die Möglichkeit, jetzt gleich drei verschiedene Zeitschienen miteinander zu verbinden. Die der eigentlichen Geschichte des Stückes über fünf Freunde am Ende der Weimarer Republik, die von Zilla, einer kämpferischen schwarzen Frau aus Ronald Reagans Ära der späten 80er Jahre, die das Stück ständig unterbricht, und die von heute, 2019, mit Donald Trump im Weißen Haus. Ein Beispiel. Zilla macht sich aus ihrer 80er-Jahre-Sicht über den eitlen Unternehmer Trump lustig, mit seiner narzisstischen Störung, dem goldenen Flugzeug und den Casinos, die alle pleite machen. Dem Autor ist das Lachen aber längst vergangen, weil Trump jetzt Präsident ist und die Demokraten versuchen, ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn anzustreben. Und während Zilla unter dem Gejohle des Publikums ein Amtsenthebungsverfahren für alle Präsidenten fordert, verschwinden sie und der Autor wie zwei Pausenclowns von der Bühne und die Geschichte der jungen Schauspielerin Agnes und ihrer Freunde in Berlin von Neujahr 1932 bis Sommer 1934 geht weiter. Während der Szenenwechsel informieren Schriftzüge über die wichtigsten politischen Ereignisse jener Zeit. Von der Wahl Hindenburgs zum Reichspräsidenten und der Reichstagswahl 1932, bei der die Nationalsozialisten die stärkste Fraktion wurden, bis zur Ernennung Hitlers zum Kanzler, dem Brand des Reichstags und der Gleichschaltung aller gesellschaftlichen Institutionen. Die Bühne ist einem Wohnzimmer oder Salon in einem schönen Berliner Altbau nachempfunden. Justis Regie bleibt traditionell, für die Metaebene mit dem Autor und Zilla findet er keine eigene ästhetische Sprache, die den textlastigen Dialogen der beiden gut getan hätte. Durch die schnellen Szenenwechsel entsteht das Gefühl, als fielen die demokratischen Strukturen rasend schnell. Zwischen der damaligen Hoffnung auf einen Sieg des Sozialismus in Deutschland, dem Scheitern der Koalition zwischen den Kommunisten und der SPD und dem Brand des Reichstags scheinen nur Minuten zu liegen. In dieser Dramaturgie der Ereignisse liegt die Warnung des Stückes. Durch Angst gelähmt verliert Agnes den Mut zum Handeln und ihre Beziehungen zerbrechen im politischen Albtraum des aufziehenden Faschismus. Ihre Schauspielfreundin Annabelle geht zu Ufa, ihr homosexueller Freund Gregor flieht nach Paris, sie trennt sich von ihrem Liebhaber Hus aus Angst vor den Nachbarn, sie lässt niemanden mehr von den früheren Genossen in ihre Wohnung. Kuschner reflektiert mit Hilfe von Ziller und dem Autor die Möglichkeit des Theaters, überhaupt etwas zu verändern, und sei es auch nur, gegen die Angst Lieder zu singen. Am Ende schreibt der Autor eine Szene für Ziller und Agnes. In ihr fleht Ziller Agnes an, zu fliehen, aber es ist zu spät für sie, die Angst habe sie bereits zerstört, sagt Agnes. Wenn Geschichte etwas lehrt, dann, dass man nur in seiner eigenen Zeit kämpfen kann. Und Demokratie ist etwas sehr Verletzliches, das schneller zerstört werden kann, als man denkt. Eine klare Nachricht, die Kuschner an sein Publikum schickt. A Bright Room Called Day ist, im Gegensatz zur Ankündigung des Theaters, kein Meisterwerk. Und das muss es auch nicht sein. Es ist eine frühe Arbeit von Toni Kuschner, die daran leidet, dass seine Figuren zu viel reden und zu viel über sich selbst wissen. Bemerkenswert allerdings ist, wie der Autor sich darauf eingelassen hat, einen neuen Blick auf seine Arbeit zu werfen, selbstironisch und nachdenklich.
In New York ist eine Neufassung des ersten Stücks vom Pulitzer-Preisträger Toni Kuschner aufgeführt worden. Das war ein Beitrag von Andreas Roberts. Wenn der Winter schneereich ist und die Streusalzvorräte zur Neige gehen, dann muss zusätzlich Salz abgebaut werden, zum Beispiel in Grasleben. Das liegt in Niedersachsen an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Dieses Salzbergwerk stellt also bis heute Streusalz her. Unter den Nationalsozialisten diente die Mine auch als Depot für Archivalien und Kunstschätze. Erst 1986, also über 40 Jahre nach dem Krieg, wurden dort eingelagerte Materialien aus dem Reichsfilmarchiv entdeckt und geborgen. Hauptsächlich Teile von Filmplakaten, die meisten mit Brandspuren. Diese Fundstücke wurden jetzt aufwendig restauriert und ab morgen werden sie in Berlin gezeigt. Ein Beitrag von Christiane Habermals.
Ja, es sind wirklich noch Seiten da, die überhaupt nicht angesenkt sind. Die müssen in irgendwelchen Packungen dazwischen gelegen haben.
Es hatte ein bisschen was von Indiana Jones, als die Filmhistoriker in das Salzbergwerk Grasleben einfuhren, um in völliger Dunkelheit zwischen Ascheresten und Salzkrusten nach den Resten des dort von den Nazis versteckten Reichsfilmarchivs zu stochern. So abenteuerlich, dass über die Suche im Salzstock bei Helmstedt selber ein Film gedreht wurde, der nun auch auf der Ausstellung gezeigt wird. Bei der ersten Grubeneinfahrt 1986 waren etwa 70 verkohlte Filmplakate gefunden worden. Weiteres Material, vor allem Reste von Zensurunterlagen und Fotos, konnten bei zwei weiteren Exkursionen 2017 und 2019 geborgen werden. Georg Simbeni, einer der beiden Kuratoren der Deutschen Kinemathek, war dabei.
Die Decken sind rußgeschwärzt von dem Brand 1945. Man sieht noch Abdrücke von Soldatenstiefeln. Und dann findet man immer wieder unterschiedlichstes Material. Und das haben wir mitgenommen und wurde zum Teil restauriert. Und jetzt können wir eine Auswahl hier präsentieren.
Brandspuren heißt die Ausstellung, mit der die Deutsche Kinemathek nun nicht nur erstmals Fotos und Dokumente sowie 22 der gefundenen, aufwendig restaurierten Filmplakate aus der Frühzeit des Films zeigt, sondern auch versucht, ein Stück Nachkriegsgeschichte zu rekonstruieren. Denn ganz klar ist nicht, was 1945 geschah. Teile des Reichsfilmarchivs, von den Nationalsozialisten 1935 gegründet, waren in den letzten Kriegsmonaten zum Schutz vor Bomben im Salzbergwerk eingelagert worden. Im Juni 1945 kam es aus ungeklärten Gründen zu einem Brand. Doch ob er gelegt wurde oder durch Zufall ausbrach und was an dort lagerndem Filmmaterial zerstört wurde, ist nicht bekannt. Klar ist nur, zuvor waren die Alliierten dort gewesen und hatten sehr vieles mitgenommen. Darunter wohl vor allem zahlreiche Wochenschauen aus der NS-Zeit. Kurator Rolf Aurich.
Sie müssen berücksichtigen, der Nürnberger Kriegsverbrecherprozess stand kurz bevor. Das war völlig klar, dass dieser Prozess geführt werden würde. Und dafür hat man natürlich belastende Materialien gesucht. Und die hat man sich auf den Filmbildern und mit den Filmtönen erhofft. Ob das was ergeben hat für die Amerikaner, das wissen wir leider nicht, obwohl wir in Amerika haben recherchieren lassen.
Die Ausstellung ist in zwei Teile gegliedert. Der erste Raum erzählt mit Dokumenten und Fotos die Geschichte des Reichsfilmarchivs, mit dem die Nationalsozialisten nicht nur deutsche Filme archivierten, sondern auch zahlreiche verbotene Filme aus dem feindlichen Ausland, zum Teil als Anschauungsmaterial für die eigene Politpropaganda sammelten. Aus einer Leihkarte ist etwa ersichtlich, dass Reichspropagandaminister Joseph Goebbels sich im Juni 1943 William Wylers Film Mrs. Minerva auslieh. In seinem Tagebuch notiert er später neidvoll: Es wird hier ein englisches Familienleben geschildert, das nur sympathisch wirken kann. Gegen die Deutschen fällt kein böses Wort. Dennoch ist die antideutsche Tendenz als vollendet anzusprechen. Ich werde diesen Film den deutschen Produktionschefs vorführen, um ihnen zu zeigen, wie es gemacht werden muss. Der zweite Raum zeigt die rekonstruierten Filmplakate aus der Weimarer Zeit bis in die 40er Jahre. Und zum Teil auch die dazugehörigen Zensurunterlagen, die belegen, mit welcher Akribie von den Prüfstellen auch die Reklame für Filme kontrolliert wurde. Und zwar schon seit 1920. Viele der Filme sind heute vergessen und auch gar nicht mehr vorhanden. Schon deswegen stellt der Plakatfund einen filmhistorischen Schatz dar, erklärt Aurich.
Zu vielen Plakaten, die wir haben, müssen wir froh sein, dass wir sie haben, weil es gibt die Filme nicht. Und das ist aber ein Zustand, der ist weltweit beim Stummfilm anzutreffen. Ich meine, es sind weltweit 20% der Stummfilme überhaupt überliefert. Das muss man sich immer vor Augen halten.
So sind von einem der frühesten Filmplakate, die am Wege sterben, ein Familiendrama von 1918, weder Regisseur noch die Schauspieler überliefert. Das Plakat zeigt einen Familienvater, der sich dem Absinth hingibt, während seine Frau um den todkranken Sohn kämpft. Vom Stummfilm Das höchste Gesetz der Natur von 1916 ist aus den Akten nur erhalten, dass die Aufführung des Films für Kinder polizeilich verboten war. Die Ausstellung Brandspuren erzählt so nicht nur ein Stück Kriminalgeschichte der Filmarchäologie, sondern wirft nebenbei auch einen Blick auf das vergessene Alltagskino der Weimarer Republik. Eine lohnende kleine Ausstellung für alle, die sich für Filmgeschichte interessieren.
In Berlin sind jetzt historische Filmplakate zu sehen. Das war ein Beitrag von Christiane Habermals. Und nun Katja Lückert mit Neuigkeiten vom Juwelenraub aus dem grünen Gewölbe.
Die Spitze des Empire State Buildings leuchtete grün, als der Dresden Green, wie der grüne Diamant aus dem grünen Gewölbe genannt wird, in New York eintraf. Jetzt wird das Hutschmuckstück mit dem 41-karätigen Diamanten in einer Ausstellung, die die Schätze der europäischen Hofkultur versammelt, im Metropolitan Museum gezeigt. Er war also nicht in Dresden. Der Direktor des Metropolitan Museums, Hans Hollein, drückte seine Hoffnung aus, dass die geraubten Diamantgarnituren ins grüne Gewölbe zurückkehrten.
Wir hoffen natürlich alle, dass die Werke wieder auftauchen und an ihren angestammten Ort ins grüne Gewölbe zurückkehren. Sie sind Teil der Geschichte Sachsens und Deutschlands, aber auch Teil der Museumsgeschichte. Und sie haben einen enormen emotionalen Wert für die Menschen in Dresden.
Das könnte allerdings eine fromme Hoffnung bleiben, denn mehrere Raubkunstexperten haben bereits die Vermutung geäußert, dass die in Dresden gestohlenen Juwelen zerteilt und einzeln verkauft werden könnten. Inzwischen weiß man auch genauer, was gestohlen wurde. Betroffen ist im Juwelenzimmer die Vitrine der Diamantrosengarnitur, der Brillantgarnitur und des Diamantschmucks sowie die Perlen der Königinnen. Das sind rund 100 Einzelobjekte. Diese drei Garnituren enthalten Diamanten in verschiedenen Schliffformen, die zum allergrößten Teil von August dem Starken und August dem Dritten erworben worden sind. Ihre Fassungen erhielten sie größtenteils zwischen 1782 und 1789. Die Täter, inzwischen geht die Polizei von vieren aus, seien bei ihrem spektakulären Einbruch am Montag mit beispiellos roher Gewalt vorgegangen. Das mache deutlich, mit welch extremen sicherheitstechnischen Herausforderungen es die Museen zu tun hätten, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters, die nun eine Sicherheitskonferenz für Museen plant. Ein paar neue Gesichter wird es bei der Berlinale geben, wenn das Festival im Februar zum 70. Mal unter der gemeinsamen Leitung der Geschäftsführerin Marietta Rissenbeck und dem künstlerischen Leiter Carlo Chatrion eröffnet wird. Das sind die beiden neuen. Die Eröffnungsgala und die Preisverleihung werden künftig nicht mehr von Anke Engelke, die dies seit Jahrzehnten getan hat, moderiert. An ihre Stelle wird der Schauspieler Samuel Finzi treten, der heute in einer Pressemeldung von Rissenbeck und Chatrion für seine Wortgewandtheit Zeit seinen Esprit und seine Improvisationskunst gelobt wurde. Dies alles verspräche einen unterhaltsamen Festivalstart.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über das EU-Parlament, das heute die neue EU-Kommission bestätigt hat. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.